NDR Info. Echo des Tages.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Und das sind heute die Themen. Geheimbund Ergenekon. Heute hat es in der Türkei die Urteile gegen die Untergrundorganisation gegeben. Deutsches Doping, Politik und Sportszene sind erschüttert über die umfassenden Enthüllungen. Und weltweite Terrorwarnung. Viele US-Botschaften bleiben geschlossen. Aber wie konkret ist die Bedrohung? Wir berichten und kommentieren. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Ich bin Anna Osius. Schön, dass Sie dabei sind. Ergenekon, so heißt eine Legende vom Zerfall und Wiederaufbau des Türkischen Reiches. Und so hat sich in der Türkei ein Geheimbund getauft, eine nationalistische Untergrundgruppe, zu der frühere Offiziere, Anwälte und Journalisten gehören sollen. Angeblich plante diese Gruppe Anschläge und einen Putsch gegen die Regierung Erdogans. Nach 5 Jahren Prozess wurde heute das Urteil gegen die Akteure gesprochen. In Istanbul beobachtet unser Korrespondent Gunnar Köhne den Prozess. Herr Köhne, wie hart sind denn die Urteile ausgefallen?
Sehr hart, und das hat überrascht. Besonders hart hat es den ehemaligen Generalstabsvorsitzenden İlker Başbuğ getroffen, der bis zu seiner Abdankung 2010 einer der mächtigsten Männer hier im Land war. Der bekam eine lebenslange Freiheitsstrafe. Um noch einen anderen zu nennen, der Abgeordnete der oppositionellen Republikanischen Volkspartei, der größten Oppositionspartei im Parlament in Ankara, Mustafa Balbay, der bekam 34 Jahre Gefängnis, also sehr harte Urteile. Nur 21 Angeklagte von den 275 sind freigesprochen worden.
Sie sagen es, 275 Angeklagte, die dieser Geheimbund umfasst haben soll. Wie konkret waren denn die Beweise, dass wirklich ein Putsch geplant wurde?
Ja, das Ganze fing ja an im Juni 2007. Da wurde ein Waffenversteck ausgehoben in einem Istanbuler Vorort und dann gab es anschließend Hausdurchsuchungen und da fanden die Ermittler auf dem Computer eines pensionierten Unteroffiziers ein Dokument, das den Titel trug Ergenekon. Und darin werden Struktur und Ziele dieses Geheimbundes beschrieben. Es ging um den gewaltsamen Sturz der konservativ-religiösen Regierung von Ministerpräsident Erdogan. Und zwar auf folgendem Wege. Man wollte durch Anschläge und Mordattentate ein innenpolitisches Klima schaffen. Man wollte die Konflikte im Land anheizen, sodass sich die Armee berufen fühlen sollte, einzugreifen, also zu putschen.
Also der Versuch einer Instabilität.
Ja, Chaos schüren und dann als letzten Ausweg die Armee zu präsentieren. Davon sind von den Vorwürfen, von der Wahrheit dieser Vorwürfe, sind 60% der Türken nach Umfragen überzeugt. Es gibt natürlich Zweifel an den weiteren Beweisfindungsmaßnahmen der Anklage. Es gibt allein 300.000 Seiten Beweismaterial. Das kann unmöglich weder die Anklage komplett gelesen haben, noch die Richter. Und es gab Zeugen, die als anonyme Zeugen auftreten durften, also gar nicht vor Gericht erscheinen brauchten. Es wurden Telefone abgehört, ohne richterliche Anordnung. Da gab es vieles, was unseren rechtsstaatlichen Grundsätzen widerspricht. Aber alles in allem gibt es doch Zustimmung unter der Mehrheit der Bevölkerung.
Sie sagen es, diese massive Kritik an dem Verfahren, die Opposition nennt es eine Farce für Erdogan, eine geschickte Möglichkeit, Kritiker mundtot zu machen. Sind diese Zweifel berechtigt?
Nun, in den vergangenen 5 Jahren wurde das Netz, das Ergenekon-Netz, immer wieder sehr weit ausgeworfen und da gerieten auch immer wieder Journalisten unter Ergenekon-Verdacht. Die meisten wurden später wieder freigesprochen, aber da lag der Verdacht nahe, dass Kritiker, dass die Opposition eingeschüchtert werden sollte. Man muss aber unterscheiden zwischen den Angeklagten und ihren Unterstützern im Ergenekon-Prozess und den regierungskritischen Demonstranten rund um den Gezi-Park. Die wollen mit denen, den Ergenekon-Leuten, nichts zu tun haben, denn sie, die liberalen Türken, die Demokraten und nicht zuletzt die Kurden, wären noch vor wenigen Jahren Opfer derjenigen gewesen, die da auf der Anklagebank gesessen haben.
In der Türkei sind heute die Urteile im Ergenekon-Prozess gesprochen worden. Aus Istanbul war das unser Korrespondent Gunnar Köhne. Dankeschön. Und wir gehen nach Berlin. Der Bundesnachrichtendienst hat ja in Sachen Abhörskandal am Wochenende eingeräumt, dass er Metadaten an den US-Geheimdienst NSA weitergibt. Allerdings, so betont der deutsche Geheimdienst, personenbezogene Daten deutscher Staatsbürger würden vor der Weitergabe gelöscht. Aber kann man sich darauf verlassen? In Berlin ging die Diskussion heute jedenfalls jedem Sommerloch trotzend eifrig weiter. Volker Schaffranke.
Regierungssprecher Georg Streiter wurde heute in Berlin noch einmal sehr deutlich.
Es gibt keine millionenfache Grundrechtsverletzung durch deutsche Geheimdienste und die deutschen Dienste halten sich an die Vorschriften des Datenschutzes.
Damit war aus Sicht der Bundesregierung eigentlich alles gesagt. Da konnten die anwesenden Hauptstadtjournalisten noch so viele bohrende Fragen stellen. Der Bundesnachrichtendienst halte sich an Recht und Gesetz, hieß es. Natürlich gäbe es einen Austausch zwischen deutschen Geheimdienstbehörden und ausländischen Diensten. Das sei aber eben deren Auftrag, um die deutschen Bürger zu schützen. Und dazu sei es klar gesetzlich geregelt, so Streiter.
Die Übermittlung personenbezogener Daten deutscher Staatsbürger an ausländische Stellen erfolgt nach dem GC-Gesetz und auch nur im Einzelfall. Und es bleibt dabei, im Jahr 2012 wurden lediglich zwei Datensätze, die eine Person betreffen, weitergeleitet.
In diesem erwähnten G10-Gesetz ist festgelegt, dass der BND und auch die obersten deutschen Verfassungsschützer die Telekommunikationsdaten zur Abwehr drohender Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung überwachen dürfen. Kanzleramtschef und Geheimdienstkoordinator Ronald Pofalla hatte beim letzten Treffen des parlamentarischen Kontrollgremiums dazu bereits erklärt, im vergangenen Jahr seien zwei Datensätze eines Deutschen an die US-Dienste übermittelt worden. Dabei ging es offenbar um einen Entführungsfall. Mehr konnte und wollte Pofalla damals nicht mitteilen. Für die Grünen steht allerdings fest, Pofalla hätte auch sagen müssen, dass der BND massenhaft Metadaten an die USA weitergebe, selbst wenn dies nur im Rahmen der Auslandsaufklärung geschehe. Die grüne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt will genau wissen.
Wo haben sich BND und die amerikanischen und die britischen Geheimdienste, wenn ja, wie abgesprochen? Wo gab es den Austausch von Daten? Wo gab es Ringtausch von Daten? Und inwieweit sind die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land denn tatsächlich gefährdet gewesen? Inwieweit sind sie beeinträchtigt gewesen?
CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe kann die erneute Aufregung nicht verstehen. Es werden keine Daten deutscher Bürger übermittelt, so Gröhe. Das alles seien Nebelkerzen der Opposition im Wahlkampf.
Dann muss man klar sagen, man will keine Zusammenarbeit in Afghanistan bei der Auslandsaufklärung. Dann stellt man unsere Soldatinnen und Soldaten schutzlos. Das ist unverantwortliche Panikmache.
Immer stärker wird der Ruf nach einem Geheimdienstbeauftragten des Bundestages. Denn offenbar stoßen die 11 Abgeordneten mit ihren Möglichkeiten im parlamentarischen Kontrollgremium, das den Geheimdiensten auf die Finger schaut, an ihre Grenzen. Für den CDU-Innenexperten Wolfgang Bosbach ist klar, nach der Bundestagswahl müsse man hier über Verbesserungsmöglichkeiten reden. Genug Material also für das nächste Treffen des Kontrollausschusses nächsten Montag, nicht zum ersten Mal und auch wieder zum gleichen Thema.
Und auch in den USA reißt die Debatte um das Ausspionieren von Daten nicht ab. Auch wenn die Amerikaner beim Datenschutz ja tendenziell etwas entspannter sind, ist US-Präsident Obama doch zunehmend innenpolitisch unter Druck geraten. Die USA begründen das Ausspionieren von Daten ja immer mit einem Argument, einer möglichen Terrorgefahr. Und Zufall oder nicht, prompt gab es an diesem Wochenende diese möglicherweise akute Terrorgefahr. Die USA und auch andere europäische Länder haben zahlreiche Botschaften weltweit geschlossen und warnen vor islamistischen Anschlägen. Durch das Abfangen geheimer Kommunikation von Al-Qaida-Führern sei man den Plänen auf die Spur gekommen, hieß es in Washington. Heute wurde nochmal betont, 19 US-Botschaften bleiben weiterhin geschlossen. In den USA nimmt man die Bedrohung sehr ernst.
Das US-Außenministerium nimmt die Terrorwarnungen so ernst, dass 19 US-Botschaften vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika die ganze Woche über geschlossen bleiben. Zwar gäbe es keine neuen geheimdienstlichen Erkenntnisse, sagte eine Sprecherin, man wolle aber besondere Vorsicht walten lassen. Auch die weltweite Reisewarnung für US-Bürger und der Appell zu erhöhter Wachsamkeit gelten bis Ende August. Nur die US-Botschaften in Kabul und Bagdad sind seit heute wieder geöffnet. Ein Indiz dafür, dass die Gefahr diesmal nicht aus dem Irak oder Afghanistan kommt, sondern aus dem Jemen, so der Geheimdienstexperte der demokratischen Abgeordneten Dutch Ruppersberger im Sender ABC. Wir haben Informationen erhalten, dass Al-Qaida-Führer auf der arabischen Halbinsel einen großen Anschlag planen. Die Al-Qaida-Gruppe im Jemen gilt als besonders gefährlich. Seit dem Tod von Osama bin Laden will sie ihre Führungsrolle unter Beweis stellen. Welche Art von Terroranschlag Al-Qaida im Jemen plant, ist weiterhin nicht bekannt. Der republikanische Senator und Geheimdienstexperte Saxby Chambliss sprach im Sender NBC dennoch von der schwersten Terrorbedrohung seit Jahren. Einige Individuen schmieden Terrorpläne, so wie wir es vor dem 11. September gesehen haben.
Some individuals who are making plans, such as we saw before 9/11.
Unterdessen wurden weitere Einzelheiten bekannt, wie die US-Regierung von den Anschlagsplänen erfahren hat. Nach US-Medienberichten waren es die umstrittenen Abhörprogramme der NSA, mit denen wochenlang die Gespräche von Al-Qaida-Führern verfolgt werden konnten. Für den republikanischen Senator Lindsey Graham ein Beleg dafür, dass die NSA-Programme unverzichtbar sind. Al-Qaida ist in diesem Teil der Welt auf dem Vormarsch. Das NSA-Abhörprogramm hat erneut seinen Wert bewiesen. Diese Einschätzung teilt die große Mehrheit der Politiker und Experten in Washington. Dass die US-Regierung die jüngsten Terrorwarnungen bewusst einsetze, um die NSA-Debatte zu beenden, das halten sogar die schärfsten Kritiker der Abhörprogramme für unwahrscheinlich. Einer von ihnen, der demokratische Abgeordnete aus Kalifornien, Adam Schiff, sagte, er nehme die Terrorwarnungen ernst, halte die massiven Datensammlungen dennoch für übertrieben. Ich wäre sehr vorsichtig damit, ein bestimmtes Programm als besonders wichtig für unsere Sicherheit hervorzuheben. Die Kritik an den Abhörmethoden der NSA ist jedenfalls vorerst verstummt. Terrorexperten in den USA betonen, dass Al-Qaida derzeit zahlreiche Motive für einen größeren Terroranschlag hat. Die Zunahme der amerikanischen Drohnenangriffe im Jemen, der bevorstehende Jahrestag der Al-Qaida-Anschläge 1998 in Ostafrika, das Ende des Fastenmonats Ramadan sowie die Flucht mehrerer hundert Al-Qaida-Häftlinge aus Gefängnissen im Irak, in Libyen und in Pakistan. Der republikanische Abgeordnete Peter King, sonst oft einer der lautstärksten Kritiker der Obama-Regierung, meinte, wer hier eine Verschwörung der US-Regierung wittert, ist verrückt. Die Regierung hätte ihre Aufgabe verfehlt, wenn sie diese Sicherheitsmaßnahmen jetzt nicht getroffen hätte.
Aus Washington ein Bericht von Martin Ganselmeier. Tja, der Abhörskandal wird also von einer akuten weltweiten Terrorwarnung überlagert. Ist das nun Zufall oder ein einfach zu perfektes Timing? Hören Sie dazu einen Kommentar von Ralf Siener.
Es gibt merkwürdige Zufälle, die so geplant wirken, dass sie geradezu peinlich sind. Die jüngste Welle der diffusen Terrorwarnungen durch die US-Regierung fällt natürlich rein zufällig in eine Zeit, in der das Abhör- und Ausspähprogramm des allgegenwärtigen Spionagedienstes NSA scharf kritisiert wird. Nicht nur von europäischen Verbündeten, die in Washington schnell unter Hysterieverdacht stehen, sondern auch von amerikanischen Bürgern, von Republikanern und Demokraten und von beiden Kammern des US-Kongresses. US-Präsident Obama sah sich in der vergangenen Woche sogar gezwungen, die Gegner des NSA-Programms zu einer Krisensitzung ins Weiße Haus zu bitten. Im US-Repräsentantenhaus war zuvor der Antrag, der NSA den Geldhahn für ihre Datensammelwut abzudrehen, nur knapp gescheitert. Und zwar an dem Widerstand jener Abgeordneten, deren Wahlkämpfe vor allem von Firmen aus dem Bereich der Abhör- und Verteidigungsindustrie bezahlt werden. Der Verdacht drängt sich geradezu auf, dass Obamas Strategen für offensive Öffentlichkeitsarbeit beherzt in die Kiste des sicherheitspolitischen Bauerntheaters griffen und exakt vor den politischen Sonntagstalkshows das größte Bedrohungsszenario der nach 9/11-Ära beschworen, damit in den Sonntagstalkshows die NSA-Verteidiger betonen konnten, wie überaus effektiv und prophylaktisch wirksam doch das Sammeln von Metadaten und Abhören von Terroristenchats ist. Und dass jeder, der es wagt, Zweifel an Sinn und Legitimation der Datensammelwut anzumelden, ein Naivling ist, der die Zeitenwende durch 9/11 nicht begriffen hat. Natürlich kann es rein theoretisch sein, dass nach Massenausbrüchen aus Gefängnissen in Afghanistan, Pakistan, dem Irak und Libyen die Zahl der terrorhungrigen jungen Männer exorbitant gestiegen ist. Und der August ein besonders terrorsensibler Monat ist, weil am 7. August 98 Bin Laden zeitgleich die Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam in die Luft sprengte und damit das Muster für den Doppelangriff auf New York und Washington schuf. Oder weil der Ramadan zu Ende geht und sich der Jahrestag Tag der Anschläge vom 11. September 2001 nähert und des Anschlages auf die diplomatische US-Niederlassung im libyschen Benghazi. An möglichen Zeitbezügen mangelt es nicht. Und in der Vergangenheit haben US-Regierungen die Sicherheit von amerikanischen Botschaften sträflich vernachlässigt. Ob unter Clinton in Kenia und Tansania oder ob unter Obama im libyschen Benghazi. Von daher sind ein effektiver Schutz und erhöhte Vorsicht immer angebracht. Aber das demonstrative Breitbandschließungsprogramm von Burundi bis Madagaskar wirkt wie ein Versuch Obamas, kurz vor seinem Sommerurlaub noch einmal schnell Boden in der NSA-Debatte zu gewinnen, damit Big Brother weiter ungestört lauschen und sammeln kann. Es gibt eben höchst merkwürdige Zufälle.
Ein Kommentar von Ralf Siener für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Staatlich subventionierte Dopingforschung. Das klingt absurd, ist aber in Deutschland offenbar jahrzehntelang Praxis gewesen. Nach einer Studie der Berliner Humboldt-Universität hat der Staat seit den 70er Jahren Versuche mit Dopingmitteln finanziert, um die Leistungen deutscher Spitzensportler zu steigern. Sport und Politik reagierten entsetzt und fordern jetzt eine systematische Aufklärung. Und nachdem sich das zuständige Bundesinstitut zunächst geweigert hat, die Studie zu veröffentlichen, wurde sie heute dann schließlich ins Internet gestellt. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Medikamente trainierten also auch in Westdeutschland mit. Nun kommt Bewegung in den Fall. Bedenken in puncto Datenschutz konnten aus dem Weg geräumt werden, erklärt einer der Sprecher des zuständigen Bundesinnenministeriums, Philipp Sparsus.
Das bedeutet jetzt nicht, dass im Abschlussbericht, wie er jetzt vorgestellt wird, keine Namen mehr genannt würden, aber eben nur unter Geltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen kann dies erfolgen. Beispielsweise, wenn aus zeitgeschichtlichen Gründen eine Namensnennung unerlässlich ist.
Das ging aber schnell. Monatelang gab es deswegen nämlich zwischen Regierung und Opposition Stress. Wundert sich Dagmar Freitag, SPD, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag.
Fakt ist ja nun, dass innerhalb von 36 Stunden plötzlich alle Hindernisse beseitigt worden sind. Das ist aus meiner Sicht ein ausgesprochen bemerkenswerter Vorgang.
Forscher der Berliner Humboldt-Universität hatten die Doping-Vergangenheit der Bundesrepublik untersucht. Ergebnis der Studie: offenbar wurde in den 70er Jahren auch in Westdeutschland systematisch gedopt. Und auch Politiker sollen davon mindestens gewusst haben. Auch Gisela Spitzer, einer der Autoren, begrüßt darum die Veröffentlichung.
Denn es ist für einen Forscher sehr unbefriedigend, dass die Ergebnisse irgendwo im Panzerschrank liegen oder intern weitergereicht werden. Diese müssen jetzt diskutiert werden im Sport, in der Fachwissenschaft.
Und auch im Bundestag. Anfang September soll es eine Sondersitzung des Sportausschusses geben. Die Parlamentarier haben den Bericht aus Datenschutzbedenken lange nicht zu lesen bekommen. Mit einer zensierten Kurzversion, also ohne alle Namen, will sich Dagmar Freitag, SPD, dort nicht zufrieden geben.
Denn die Namen aus dem Osten sind ja auch bekannt, das darf man ja nicht vergessen.
Die neuen Infos machen für Matthias Höhn, dem Geschäftsführer der Linken, außerdem klar, dass Doping in ganz Deutschland ein Thema ist.
Die Einschätzung über das Doping in der DDR wird dadurch nicht besser oder milder. Es macht nur deutlich, dass es offensichtlich kein ostdeutsches Phänomen ist.
Viele neue Erkenntnisse also. Und trotzdem haben die Autoren der Studie ein Problem bzw. eine Angst. Sie fürchten nämlich eine Klagewelle, weil in der Studie auch Namen genannt werden. Rechtssturz gibt's von der Politik aber nicht. Die will sich mit einer offiziellen politischen Analyse auch noch Zeit lassen.
Wenn dann sozusagen alle Abschlussberichte vorliegen, wird darauf aufbauend sicherlich dann auch die entsprechende politische Bewertung erfolgen können.
Und außerdem betonte das zuständige Bundesinnenministerium, der Kampf gegen Doping bleibe eine Sache des Sports. Die SPD sieht das anders. Sie will ein echtes Anti-Doping-Gesetz. Bis jetzt machen sich Sportler nämlich erst strafbar, wenn sie mit Medikamenten, die zum Beispiel schneller machen, quasi dealen. Diese Grenzen wollen viele Politiker nun enger ziehen. Vielleicht sind die Chancen für ein gesetzliches Update nun größer denn je.
Wie sollen hilfsbedürftige alte Menschen in Zukunft versorgt werden? SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat ja das Thema Pflege zu einem Schwerpunkt seines Wahlkampfs gemacht. Und so gab es heute in Berlin mal wieder einen prominent besetzten Termin, um die Dringlichkeit dieses Themas hervorzuheben. Ein Expertengremium zum Thema Pflege fordert ein grundsätzliches Umdenken in der Politik. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe warnt vor deutlich steigenden Kosten und auch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung appelliert für neue Konzepte in der Politik. Alles in allem eine Steilvorlage für Kanzlerkandidat Steinbrück. Kerstin Steinbrecher.
Der Kanzlerkandidat hat eine Vorliebe für klare Worte, deshalb kommt Peer Steinbrück an diesem Morgen gleich zur Sache. Wir haben 4 Jahre erlebt dieser schwarz-gelben Regierung, die 4 verlorene Jahre für die Pflege sind. Die letzte große Pflegereform ist zustande gebracht worden von Ulla Schmidt 2008. Und seitdem ruht der See,
sagt Steinbrück und meint, so kann das nicht weitergehen. Mit dem schlechten Gewissen bei Menschen, die ihre Angehörigen schlecht betreut wissen, mit ausgebrannten Pflegekräften, mit unwürdiger Bezahlung, mit jungen Menschen, die in der Pflege dringend gebraucht werden, ihre Ausbildung aber selbst bezahlen müssen. Eine umfassende Pflegereform müsse her.
Eine umfassende Pflegereform, die nicht nur für die finanziellen Grundlagen einer besser ausgestatteten Pflege sorgt, sondern die sich zunächst mal um die Pflegebedürftigen kümmert.
Und zwar am besten dort, wo diese Menschen zu Hause sind. Eine solche Reform hatte am Morgen auch Jürgen Gode gefordert, Vorstandsvorsitzender des Kuratoriums Deutsche Altershilfe. Nach Jahren der Analyse gäbe es in der Pflege kein Erkenntnisdefizit mehr, sagt der Pflegeexperte.
Es fehlt die Konsequenz, notwendige Entscheidungen in einem breiten Konsens zu treffen.
Diese Konsequenz mahnt Gode nun an. Schließlich stehen Wahlen an. Gute Pflege vermeidet Pflege. Daran erinnert er. Und wenn Pflege, dann eine, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Das heißt, keine Pflege im Minutentakt. Das hatte kürzlich auch der von der schwarz-gelben Regierung eingesetzte Expertenbeirat gefordert. Nur leider erst kurz vor Ende der Legislatur. Bessere Teilhabe älterer Menschen, mehr Selbstbestimmung fordert Gode, auch eine bessere Infrastruktur für die Pflege, bessere Planung, vor allem auf Ebene der Kommunen und zwar überall im Land, nicht nur in Modellregionen. Nicht weniger als ein nationaler Aktionsplan müsse her, ein gemeinsamer nationaler Kraftakt.
Was durchaus verglichen werden kann mit dem, was in den letzten Jahren gestemmt worden ist im Blick auf die Tagesplätze für Kinder und für die Vorschule.
Mehr Geld brauche es, das umzusetzen. 0,5 Prozentpunkte um diesen Betrag soll die Pflegeversicherung aus Sicht des Experten steigen. Das würde 6 Milliarden in die Kassen spülen. Damit könne man gute Rahmenbedingungen schaffen. Genau diese Zahl nennt wenig später auch der SPD-Kanzlerkandidat Per Steinbrück.
Diese 6 Milliarden Euro müssen investiert werden, insbesondere in das Pflegepersonal.
125.000 neue Pflegerinnen und Pfleger müsse es geben. Dafür will die SPD sorgen. Woher die denn kommen sollen, will ein Journalist wissen. Schließlich werbe man ja auch heute schon in Teilen vergeblich für den Beruf Pflege. Der Beruf sei derzeit eben nicht attraktiv, antwortet der Kandidat.
Und deshalb müssen wir als erstes das Attraktivitätsprofil deutlich steigern und dann im Zusammenwirken mit der Bundesagentur der Arbeitsverwaltung insgesamt darauf hinwirken, dass sehr viel mehr als bisher diesen Beruf ergreifen.
Attraktiver machen auch durch höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Verdi-Chef Frank Psirske, der heute neben Per Steinbrück im Willy-Brandt-Haus steht, hört das gerne. Nach Gode und Steinbrück ist er der Dritte an diesem Tag, der sagt, 4 Jahre schwarz-gelb, für die Pflege verlorene Jahre. Das neue Pflegekonzept der SPD dagegen nennt Psirske einen handfesten, konkreten Schritt nach vorne. Als Wahlkampfhilfe für die SPD will er das aber nicht verstanden wissen.
Aus Berlin war das Kerstin Steinbrecher. Die britische Bank HSBC hat heute zahlreichen Botschaften in London ihre Konten gekündigt, darunter auch der Vertretung des Vatikans. Der Grund seien Antikorruptionsvorschriften, hieß es von Seiten der Bank. Die HSBC war nämlich mehrfach in Geldwäscheskandale verstrickt. Aus London Barbara Wesel.
Der peinlichste Fall betrifft wohl die Vertretung des Vatikans in Großbritannien. Sie gehört zu den knapp 50 Botschaften und Konsulaten in London, deren Konto von der Großbank HSBC zum Wochenende die Schließung angedroht wurde. Auch der Konsul von Papua-Guinea und das kleine westafrikanische Benin sollen zur Gruppe der Betroffenen gehören. Ein HSBC-Sprecher erklärte dazu, die Diplomatenkonten würden den gleichen Standardüberprüfungen unterzogen wie andere. Hinter der spektakulären Maßnahme steht allerdings wohl die Angst der HSBC vor weiteren Geldstrafen. Im vorigen Jahr musste sie fast 2 Milliarden Dollar an die US-Behörden zahlen, weil sie in ihren südamerikanischen Niederlassungen Geldwäsche durch die großen Drogenkartelle jahrelang nicht verhindert haben soll. Anscheinend hat sie jetzt hier die diplomatischen Vertretungen einiger Länder unter Pauschalverdacht gestellt, Geld ungeklärter Herkunft über ihre britischen Konten laufen zu lassen. So jedenfalls die Erklärungsversuche in der hiesigen Presse. Die neue Maßnahme muss wohl als Teil einer generellen Hausreinigungsstrategie bei der HSBC angesehen werden. Sie trennt sich seit einiger Zeit von nicht lukrativen Kunden und Geschäftszweigen, um Kosten zu senken. Das führte im ersten Halbjahr 2013 auch zu ersten Erfolgen. Der Gewinn wuchs um rund 10%, auch wegen gesunkener Kreditausfälle. Allerdings war ein noch größerer Sprung nach oben erwartet worden. Die HSBC-Aktie fiel nach der Veröffentlichung der neuen Zahlen. Als Grund dafür wird die schwächere Konjunkturentwicklung im China-Geschäft vermutet.
Für das Solarstromunternehmen SolarWorld sind es die Tage der Entscheidung. Es geht ums Überleben der einst so zukunftsträchtigen Firma. Der Solarmodulehersteller ist schwer angeschlagen. Nur wenn die Gläubiger einem Schuldenschnitt und die Aktionäre einem Kapitalschnitt zustimmen, dann kann das Unternehmen gerettet werden. Immerhin, die erste Hürde des Rettungskonzeptes wurde heute genommen. Die erste Gruppe der Gläubiger hat dem Sanierungskonzept mit großer Mehrheit zugestimmt und sie verzichten damit auf mehr die Hälfte ihres Geldes. Wolfgang Zimmer.
Frank Asbeck strahlte. Der Chef des angeschlagenen Solarmodulherstellers SolarWorld hatte zwar mit der Zustimmung der Gläubiger gerechnet, dass aber nahezu 100% seiner früheren Geldgeber seine Rettungspläne absegnen würden. Das war auch für ihn ein gutes Zeichen, dass sein Unternehmen gerettet werden kann.
Mit 99,9% Zustimmung zu unserem Restrukturierungsplan haben die Gläubiger gezeigt, dass sie an die SolarWorld glauben. Und ich hoffe, dass sich das morgen wiederholt und auf der Hauptversammlung dann nochmal reflektiert wird. Aber dann sind wir durch den wesentlichen Teil unserer Restrukturierung durch.
Dass heute nur die erste Hürde im Überlebenskampf der SolarWorld genommen wurde, war dem Firmenchef durchaus klar. Und dass die Gläubiger nur mit erheblichen Bedenken dem Rettungsplan zustimmten. Hauptgrund, auf 55% ihres Geldes zu verzichten, war wohl, dass ihnen gar nichts anderes übrig blieb. Wenn sie ihre Zustimmung verweigert hätten, wäre SolarWorld in die sichere Pleite geraten. Dass die Gläubiger dann noch weniger bekommen hätten, gilt als sicher. Und so stimmte auch Pater Konrad Liebscher zu. Er vertrat die gemeinnützige Arnold-Jansen-Stiftung der Steyler Missionare, die mit dem heutigen Beschluss knapp 400.000 Euro verloren haben.
Ich sah keine andere Wahl. Die Perspektiven, die aufgezeigt wurden für eine Insolvenz, die waren doch noch erheblich schlechter. Ich vertrete eine Stiftung. Insofern trifft es uns das sehr hart. Aber ich hoffe, dass der Sanierungsplan zum guten Erfolg kommt.
Die Hoffnung hat Frank Asbeck auch. Zunächst aber noch unruhige Stunden, bis auch die zweite Runde der Gläubiger und die Aktionäre der Restrukturierung seines Unternehmens zustimmen. Die Aktionäre müssen auf weit mehr Geld verzichten als die Gläubiger. Wenn das Konzept in die Tat umgesetzt wird, bleibt ihnen noch 5% ihres ursprünglichen Aktienanteils. Mit dem Rest sollen die Gläubiger ausgezahlt werden. Trotzdem ist Firmenchef Asbeck zuversichtlich, dass auch die Aktionäre dem Rettungsplan zustimmen.
Gut, ich bin eigentlich der größte Leidtragende mit 28% an der Gesellschaft. Ich stimme dem zu. Ich halte das für einen guten Plan. Und insofern glaube ich auch, dass die Hauptversammlungsmehrheit hier gegeben sein wird.
SolarWorld ist mit knapp 1 Milliarde Euro verschuldet. Das einstige Vorzeigeunternehmen der Branche musste allein im vergangenen Jahr knapp 480 Millionen Verluste hinnehmen.
Er galt als einer der wichtigsten Vertreter der klassischen Moderne. Der Fotograf Robert Heuser ist heute im Alter von 88 Jahren in Mannheim gestorben. Seine Schwarz-Weiß-Bilder waren weltbekannt.
Der Vater im KZ Dachau, Robert Heuser und seine Mutter vollkommen isoliert. Doch ein Nachbar aus dem Stuttgarter Wohnblock schenkt dem 14-Jährigen einen Fotoapparat. Der ungeahnte Beginn einer großen Karriere.
Das ist auch eigentlich der Grund, warum ich bei diesen frühen Bildern keine Menschen habe. Denn an Menschen habe ich mich gar nicht rangetraut. Ich war ein schüchterner Bub mit 16, 17. Nicht? Und dann diesen Background der Familie. Und deswegen gibt es auch keine schönen, herrlichen Landschaften. Das kam mir in meiner damaligen Situation irgendwie verlogen vor.
Nach Kriegsende baut sich Robert Heuser eine Existenz in Mannheim auf. Aus dem Fotoladen mit Labor wird bald ein erfolgreiches Werbestudio. Doch das ist Robert Heuser zu wenig. Mit 44 Jahren fotografiert er nur noch, was er selber will. Der Meisterfotograf wird zum Fotokünstler und setzt mit seinen surrealen Schwarz-Weiß-Bildern Maßstäbe.
Mein Negativ ist wie eine Partitur. In diese Partitur ist alles reingepackt, was bei der Aufnahme überhaupt nur möglich ist. Mit ganz viel Überlegung und allem. Und in einer Partitur der Musik ist ja auch alles vorgegeben. Die Tempi, die Noten, alles ist vorgegeben. Doch kann man so und so dirigieren. Und so kann ich auch natürlich die Negative anders interpretieren. Aber ich will so, wie ich's will.
Seine Fotokunst, grundsätzlich schwarz-weiß, immer analog, stets in großen Formaten, streng durchkomponiert, nichts dem Zufall überlassend. Da wirkt ein gestrandetes Kanu wie der Panzer eines Insekts, da droht ein Wohnwagen aus einem Verschlag auszubrechen und ein Grabkreuz auf einem vom Hochwasser überfluteten Friedhof wird zum Symbol.
Das sehen Sie da drüben an dem Wilduntergang, wo das christliche Kreuz mit dem Sockel im Meer versinkt. Natürlich sachlich richtig, aber es ist natürlich schon doppeldeutig.
Als erster Deutscher hat Robert Heusser 1995 den Hasselblatt-Preis erhalten, quasi den Nobelpreis der Fotografie. Sein komplettes Werk hat er schon vor 7 Jahren den Mannheimer Reichs-Engelhorn-Museen anvertraut, damit es möglichst viele Menschen sehen können, damit daraus immer neue Ausstellungen entstehen.
Der Fotograf Robert Heusser ist tot. Das war ein Nachruf von Eberhard Reuß. Und damit endet das Echo des Tages von heute. Ich bin Anna Osius und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.